Servus da und hallo zu einer neuen Folge von Kona und Kässpatzen. Lena hier und Leute, was war das bitte für ein Wahnsinnswochenende beim Ironman 70.3 Kraichgau. Feinstes Wetter, alle hatten Bock, herrlich war's. Toppen konnte das eigentlich nur eines, der zweite Platz von Justus Nieschlag. Denn das war nicht einfach nur ein gutes Rennen, sondern vor allem war es ein Befreiungsschlag und ein guter Anlass, um endlich diesen Podcast mit Justus in die Triathlon-Welt zu schicken. Denn aufgenommen hatten Justus und ich das folgende Gespräch eigentlich schon vor einigen Wochen. Dann wollte ich es zum Ironman 70.3 Mallorca veröffentlichen, Justus ursprünglich im Saisonstart, aber den musste er dann aus gesundheitlichen Gründen wieder aus dem Kalender streichen. Ja, und umso größer war dann das Mitfiebern an diesem Wochenende in Bad Schönborn, ob diesmal alles nach Plan laufen würde. Denn zur Wahrheit gehört auch, die letzten zwei Jahre, die waren alles andere als einfach oder gar perfekt für Justus. Verletzungen, Ursachensuche, neue Versuche, es war wirklich alles dabei. Und selbstverständlich war es letztlich nicht, dass wir Justus an diesem Sonntag beim 70.3 Kraichgau auf dem Podium sehen konnten. Die letzte Zeit, die hat den 32-Jährigen Kraft und Nerven gekostet. Nur wie baut man letztere, gerade in schwierigen Situationen, eigentlich wieder auf? Und wie behält man den Glauben ans Weitermachen, wenn das Aufgeben doch vermeintlich näher liegen würde? Darüber haben Justus und ich auch gesprochen. Sehr ehrlich, aber vor allem sehr ermutigend, wie ich fand. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich lieber, hört's euch an. Und vielleicht hat der die eine oder andere von euch ja auch eine persönliche Geschichte parat, warum sich das Weitermachen im Triathlon im Speziellen und im Leben generell letztlich immer lohnt. Die könnt ihr natürlich gerne mal hinterlassen, zum Beispiel per Kommentar oder Nachricht via Instagram at Hannes Hawaii Tours oder per Mail an lena@808project.de. So, aber jetzt wirklich genug Vorgelaber. Ich würde sagen, Podcast ab und damit auf in eine neue Runde Kona und Kässpatzen. Ja, Justus, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, weil du bist gerade im Trainingslager und genau, wo genau erwische ich dich denn jetzt eigentlich in der Triathlon-Welt?
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerade im Trainingslager in Pals. Das ist in der Nähe von Girona. Das sagt wahrscheinlich mehreren Leuten etwas. Liegt aber an der Küste, also direkt am Meer. Und genau, ich bin jetzt hier mit dem Landeskader vom Saarland unterwegs, also im Nachwuchs. Und machen hier gute zwei Wochen kleines Trainingslager, genießen ein bisschen das Wetter und soweit läuft hier erstmal alles gut.
Das ist schon mal gut, aber das heißt, Girona ist auch so dein Favorite-Pflaster, da wo alle gerade trainieren oder zumindest die Umgebung da. Was bringt dir die Umgebung da mit? Warum pilgert da ganz Triathlon und Ausdauersport Deutschland hin eigentlich? Da habe ich schon immer gefragt.
Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich tatsächlich auch noch gar nicht so beantworten. Also ich war direkt in Girona tatsächlich bisher nur ein einziges Mal. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Das war im Winter, ich glaube im Dezember. Ist auch ganz schön im Dezember da, es war zumindest trocken, tagsüber ist schön warm geworden. Ich denke generell einfach die Gegend, die Landschaft zum Radfahren ist schon ziemlich gut und ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, es gibt ja auch ein paar gute Cafés, das ist jetzt nicht so das, was mich da anzieht, ich bin nicht so der Kaffeetrinker, aber könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich auch irgendwo ein Argument ist, dass man da den Sport und den Lifestyle so miteinander verknüpfen kann. Ja, aber wie gesagt, ansonsten bin ich jetzt tatsächlich erst das zweite Mal überhaupt hier in der Gegend, also wir sind ja nicht direkt in Girona, aber ja.
Vielleicht, ich glaube, so dieses ganze Kadertraining ist jetzt nicht so was das Typische, was man überall immer verfolgen kann, so wie von vielen, vielen anderen Triathleten da draußen. Wie sieht euer Trainingstag so aus tatsächlich?
Ja, im Prinzip ist es beim Nachwuchs jetzt nicht groß anders als bei mir. Also wir haben immer morgens ganz früh die Schwimmzeiten reserviert. Da sind wir dann immer um 7 im Wasser, also das heißt hier um 6 wird aufgestanden, dann gibt es einen kurzen Snack und dann müssen wir noch eine kleine Ecke da zum Schwimmbad fahren. Dann sind wir so gute anderthalb Stunden mit dem Schwimmen beschäftigt. Auf dem Rückweg fahren wir dann noch beim Bäcker vorbei und dann gibt es nach der ersten Einheit erstmal ein richtiges Frühstück noch. Und dann je nachdem, was so am Tag noch ansteht, folgen dann halt noch so ein, zwei Einheiten, entweder noch mal länger Radfahren oder beide Einheiten mit Radfahren und Laufen. Gestern hatten wir zum Beispiel Tempoläufe und danach wurde noch locker ausgefahren, einfach eine Stunde lang die Beine ein bisschen locker pedalieren. Ja, am Sonntag ist geplant, dass wir quasi so die Königsetappe, gibt es ja immer in so einem Trainingslager, machen. Da sind aktuell 150 Kilometer angepeilt. Die Route steht aber noch nicht. Ja, und dann müssen wir auch noch gucken, ob das Wetter so mitspielt. Ja, so sieht das ja eigentlich aus.
Es wurde ja erst vor wenigen Tagen im Grunde bekannt, also zum Zeitpunkt, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist es zumindest erst ein paar Tage raus, dass du im Hülo-Team Saar starten wirst in dieser Saison in der Triathlon-Bundesliga. Genau, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie es dazu kommt und was es auch für dich bedeutet sozusagen. Das ist ja part of your Saisonplanung, würde ich sagen.
Genau, so sieht's aus. Ja, letztendlich kam es dazu, dass mein ehemaliges Team, das Team aus Buschhütten, also das EO-Team TV Buschhütten, quasi ja, die kompletten Liga-Teams abgemeldet hat. Der Rainer Jung und Sabine haben ihr Amt niedergelegt, haben das auch frühzeitig angekündigt und ja, leider hat sich da jetzt...
Ich glaube, letztes Jahr schon, oder?
Ja, genau, die haben das, früh bekannt gegeben und haben halt gesagt, dann hat wenigstens jeder die Möglichkeit, sich darauf zu fokussieren, sich darauf vorzubereiten und zu schauen, wie es halt weitergeht. Ja, und leider kam jetzt dann dabei raus, dass sich niemand irgendwie finden konnte, der da das Engagement mitbringt, sich drum zu kümmern oder so ein Ligateam dann zu betreuen und die ganze Arbeit im Hintergrund zu machen. Und ja, dementsprechend kam dann jetzt relativ spät auch die Entscheidung oder die Kommunikation vom Team, dass es halt nichts wird mit dem Team. Also sowohl Männer als auch Frauen, erste und zweite Liga wurden abgemeldet. Und entsprechend stand ich dann halt ohne Team da. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir noch irgendwie... Ja, dass ich jetzt unbedingt ein Bundesliga-Team bräuchte. Ich sag mal, ich bin jetzt schon hauptsächlich auf der Mitteldistanz unterwegs. Aber ja, mit dem Hülo-Team Saar, was bei mir halt sozusagen ja vor der Tür ist, kommt aus Saarbrücken, habe ich dann gesagt, naja, eigentlich ist es doch eine coole Sache, wenn ich da irgendwie den Jungs vor Ort ein bisschen helfen kann, falls da mal Not am Mann ist. Und ich trainiere ja auch mit denen, von daher ist das eigentlich echt eine runde Sache. Und dann habe ich gesagt, da bin ich dabei und wenn irgendwo Not am Mann ist, springe ich ein.
Ah, okay. Das heißt, du bist jetzt nicht die Stammbesetzung oder wie ist das dann sozusagen geplant?
Ja, also Stammbesetzung gibt es ja sowieso nicht. Also es gibt keinen Athleten, der da, ein Anrecht auf einen Start hat oder der einen Stammplatz hat, wenn er sagt, ich will starten, dass der dann immer zum Zuge kommt. Sowas gibt es sowieso nicht. Es wird halt im Vorhinein abgefragt, wie es aussieht. Und meistens ist es ja schon so, muss man ehrlicherweise sagen, dass die Triathlon-Bundesliga bei den meisten Sportlern jetzt nicht unbedingt der größte Schwerpunkt ist. Ich sage jetzt gerade mal, die Leute, die jetzt in der WTS sind oder Weltcups starten, da hat einfach die internationale Saison schon irgendwo Vorrang. Und deswegen ist es eigentlich grundlegend so, dass die Bundesliga-Teams, sofern sie halt mit solchen Leuten hauptsächlich aufgestellt sind, Probleme haben, genug Leute an den Start zu bekommen. Und es kommt selten vor, dass man sich quasi um die Startplätze schlagen muss oder, keine Ahnung, Karten zieht oder wie auch immer. Das wird höchstens bei der deutschen Meisterschaft dann, denke ich, der Fall sein. Da wollen dann alle starten oder da sind auch die Kadersportler dann dazu verpflichtet, natürlich zu starten. So läuft das.
Vor allen Dingen haben wir die Besonderheit, dass wir auch noch ein Olympia-Jahr haben. Also nicht, dass das jetzt für die Bundesliga-Starter alle so relevant wäre, aber so mancher ist ja da unterwegs auch dort sonst in einem vielleicht Nicht-Olympia-Modus sozusagen. Also ist ja manchmal so ein bisschen durchmischt. Zumindest kann man so manchen Starter da wieder betrachten. In den letzten Jahren war es zumindest so. Welche Rolle spielt dann die PTO? Die Frage muss ich natürlich dann an der Stelle direkt reinwerfen, weil das ist ja dann eher deine Distanz tatsächlich eigentlich.
Ja, klar. Also die PTO ist natürlich eher so das Format, was dann für mich relevant ist. Da muss man dann natürlich auch sagen, dass es schwierig ist, da erstmal reinzukommen. Man muss natürlich hoffen, dass man irgendwie erstmal über eine Wildcard reinkommt, dann natürlich das nutzt, da ein gutes Rennen macht, dadurch natürlich auch entsprechend Punkte sammelt und dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht langfristig irgendwo klappt. Aber man muss halt schon sehen, dass es einfach auch von der Wertigkeit ist, das PTO-Rennen viel höher gerankt, gibt also auch viel mehr Punkte und deswegen da reinzurutschen in die Top 16, das ist schon ist schon nicht so einfach. Also ich denke, zusätzlich braucht man auf jeden Fall noch ein gutes Rennen bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft. Deswegen würde ich auch gerne diese beiden Rennen dieses Jahr noch mitnehmen. Ja, weil das sind entsprechend hochkategorisierte Rennen, die auch wahrscheinlich gut besetzt werden und entsprechend dann auch gut Punkte geben können. Und ja, alles Weitere muss man dann sehen. Also ich finde es schon ein cooles Format, ich hätte da Lust drauf, aber ob es dann letztendlich klappt und sinnhaft ist, das muss man dann, glaube ich, einfach erstmal sehen, wie das jetzt dieses Jahr anläuft und ja, dann wie es bei einem selber natürlich auch sportlich läuft.
Würdest du sagen, es sind gute Zeiten, um Profi zu sein, so aus deiner Perspektive, jetzt gerade dieses Jahr tatsächlich?
Also es hat sich auf jeden Fall extrem viel in unserem Sport getan, er entwickelt sich weiter, es gibt super viele Möglichkeiten, allein mit diesen ganzen unterschiedlichen Serien jetzt auf der Mitteldistanz und wenn man das Spektrum so anguckt, sage ich jetzt mal wirklich von der Kurzdistanz bis zur Langdistanz, gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten und ist eigentlich auch für jeden was dabei. Also es gibt von super kurzen Events, was jetzt die Super League zum Beispiel abdeckt, Sprintdistanz, olympische Distanz, Mitteldistanz, die 100K-Races von der PTO. Ja, also es ist wirklich super vielfältig. Preisgelder werden immer mehr. Was man auch im Triathlon sagen muss, das halt, ich glaube, ist noch nicht so selbstverständlich, was ich jetzt letztens gelesen habe, dass auch die Preisgelder bei Frauen und Männern gleich verteilt sind. Also ich meine gelesen zu haben, dass jetzt der Wintersport auch mal auf die Idee kommt, die Preisgelder anzugleichen. Ja. Und genau, also von daher sind wir, glaube ich, im Triathlon schon echt eine Ecke weiter. Ja, und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Es entwickelt sich. Ja,
da gibt es extrem viele Beispiele.
Ja, und ja, von daher muss man mal gucken, wie das so weitergeht, ob das alles tatsächlich sich hält oder ob das nur so von kurzer Dauer war. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, rein vom Sportlichen ist es gerade tatsächlich eine sehr gute Zeit. Also auf der anderen Seite steht natürlich dann irgendwo die Wirtschaftlichkeit oder die Unternehmen, die immer noch mit Problemen zu kämpfen haben, glaube ich, Nachwirkungen von Corona, dann natürlich der Krieg in der Ukraine, was sich auch auf die Wirtschaft auswirkt. Also da merkt man schon, dass irgendwie, glaube ich, die Kauflust immer noch so ein bisschen gedämpft ist oder viele Unternehmen auch Lieferschwierigkeiten haben. Von der Seite betrachtet ist es, glaube ich, tatsächlich aktuell noch ein bisschen schwierig. Aber ein, was das Sportliche angeht, sind wir da auf einem guten Weg.
Wie bist du als Profi aufgestellt aktuell? Also dadurch, dass ja im vergangenen Jahr auch dein Kaderstatus nicht mehr gegeben war, was ja auch für viel Furore tatsächlich gesorgt hat innerhalb der Szene, weil viele echt auch so gesagt haben, so hey, warum und so weiter. Ist aber ein total komplexes System, will ich gar nicht drüber jetzt reden. Aber wie bist du jetzt aufgestellt tatsächlich? Also lebst von Sponsorengeldern wahrscheinlich unterm Strich und musst jetzt halt gucken, dass in der Saison auch das über Startgelder oder auch natürlich Preisgelder irgendwie nochmal aufpoliert wird sozusagen oder aufgefüllt wird. Oder wie ist das für dich in der Planung?
Genau, also ich bin jetzt quasi, seitdem ich da aus dem Kadersystem raus bin ich halt einfach selbstständig und ja, muss sozusagen jetzt auch schauen, wie ich so meine Brötchen verdiene. Das läuft, wie du schon gesagt hast, natürlich hauptsächlich über Sponsorengelder, zum Teil auch Preisgelder, die natürlich ja, nur reinkommen, wenn man auch irgendwo startet. Und ja, man muss natürlich auch zusehen, dass man den Sponsoren gerecht wird, also seine Leistung einfach abrufen kann und seine Leistung zeigt. Das hatte halt letztes Jahr leider nicht so gut funktioniert. Von daher bin ich dankbar für die Leute oder die Sponsoren und Partner, die tatsächlich weitermachen, weitergemacht haben und ja, mit mir weiter diesen Weg beschreiten. Und habe natürlich auch Verständnis dafür, wenn andere Sponsoren sagen, das funktioniert nicht mehr oder aus den und den Gründen können wir dich nicht mehr unterstützen. Hatten wir trotzdem eine gute Zeit, also bin ich trotzdem auch sehr dankbar dafür. Mhm. Und ja, so funktioniert das eigentlich im Moment.
Mhm. Was würdest du sagen, wie hat sich deine Beziehung zum Sport gerade mit Blick auf die letzten, ich sag mal, 2 Jahre nochmal verändert? Also es waren, unterm Strich kann man, glaube ich, guten Gewissens so sagen, dass es keine super leichten Jahre waren. Trotzdem sitzt du hier und hast irgendwie Bock weiterzumachen und bist im Trainingslager und steht eine Saison vor der Tür und du bist halt dran geblieben so. Das heißt, auch mit deiner persönlichen Beziehung zu diesem Sport, vielleicht auch deine Leidenschaft für den Sport, muss ja was passiert sein irgendwie. Was ist passiert?
Ja, also ich mache den Sport natürlich einfach erstmal grundlegend, weil es mir extrem viel Spaß und Freude bereitet und ich das einfach auch gerne mache. Es ist eine Leidenschaft für mich und das ist eigentlich so die Grundlage für alles, was ich bisher halt irgendwie gemacht habe und erreicht habe. Und ohne das wird's nicht funktionieren. Also ich glaube, wenn man da nicht 100% dahinter steht und bereit ist, jeden Tag dafür zu arbeiten und zu trainieren und alles Mögliche dafür zu tun, dass am Ende auch was Gutes bei rumkommt, dann kann das auch am Ende des Tages nicht erfolgreich werden. Und ja, die letzten Jahre waren jetzt irgendwie nicht einfach, aber ich sehe immer wieder zwischendurch im Training oder auch natürlich in Wettkämpfen, dass das Potenzial da ist, wirklich kontinuierlich vorne dabei zu sein, gute Platzierungen zu machen und ja, einfach eine gute sportliche Leistung abzuliefern. Leider habe ich es noch nicht geschafft, das so in der Konstanz hinzubekommen, dass irgendwie immer Probleme mit Rückschlägen gibt, Verletzungen gibt und ja, ich habe für mich einfach noch nicht akzeptiert.
Ich wollte gerade sagen, das sind halt Verletzungen auch, ne?
Also. Ja, ich habe für mich halt einfach noch nicht akzeptiert, dass man dieses Problem oder diese Probleme nicht in den Griff kriegen kann. Also wir sind auf jeden Fall seit letztem Jahr ein ganzes Stück weiter in der Diagnose, sage ich mal, was letztendlich das Problem ist. Also ich hatte ja die letzten Jahre immer wieder Probleme mit meiner Achillessehne und es ist halt stand jetzt so, dass es nichts Strukturelles ist, also dass die Sehne irgendwie strukturell schwach ist oder einen Schaden hat, sondern es ist rein ein Problem vom Nervensystem und weiß man jetzt nicht, ob das unbedingt besser oder schlechter ist. Es ist auf jeden Fall nicht so super einfach, das tatsächlich auf Dauer irgendwie in den Griff zu bekommen und wie gesagt, wir sind schon eine ganze Ecke weiter, wir sind schon deutlich schlauer als vorher, aber ich denke, wir sind auf jeden Fall noch nicht am Ende. Wir können ja immer noch nicht so ganz genau sagen, warum es manchmal besser ist und manchmal schlechter ist, was da alles so einen Einfluss drauf hat. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man es dann final tatsächlich nochmal in den Griff kriegt. Und solange ich davon überzeugt bin, mache ich da auch weiter und kämpfe dafür, dass das nochmal funktioniert.
Wie viel Kraft haben die letzten 2 Jahre gekostet?
Ja, ich würde sagen, das ist immer unterschiedlich. Also wenn es gut läuft, dann ist es natürlich immer deutlich einfacher. Aber es sind natürlich auch Abschnitte und ja, ich will jetzt nicht nur sagen Tage, sondern auch längere Abschnitte, die ja extrem viel Kraft rauben und auch einen verzweifeln lassen. Also von daher, es war sicher nicht einfach. Der Vorteil, den ich jetzt die letzten Jahre hatte, ist, dass ich neben dem Sport auch noch mein Studium verfolgt habe. Das heißt, ich habe auch immer sozusagen in der Hinterhand, wenn es jetzt mal nicht läuft, dann kann ich auch einen fließenden Übergang ins normale Berufsleben irgendwo starten. Habe jetzt meinen Master auch seit kurzem in der Tasche. Von daher bin ich da jetzt soweit auch erstmal durch.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Aber ich hoffe natürlich, dass ich da jetzt noch nicht allzu schnell drauf zurückgreifen muss. Und dann hoffe ich einfach, dass das besser wird und nicht mehr so viel Kraft raubt.
Aber es hat ja auch viel Kraft geraubt, dann trotzdem weiterzumachen und dann aber auch nochmal eben nebenbei einen Master zu machen. Also sowas finde ich persönlich ja immer als Normalo immer extremst beeindruckend. Also wo ich immer so sage, boah, krass, also da muss halt auch erstmal den Kopf für haben. Es kostet so viel mentale Kapazität, mit einer Verletzung umzugehen. Es kostet aber auch mentale Kapazität, an einem Ziel wie einem Studium und Master und Masterarbeit und allem drumherum irgendwie zu arbeiten. Deswegen bin ich da immer extrem beeindruckt tatsächlich, wenn das noch so nebenbei passiert. So, und dann Man ist auch dann nicht mehr 15 oder 18 oder wie auch immer, sondern ist irgendwie Anfang 30, dann hat man noch 50 andere Themen, keine Ahnung, die einem so im Kopf rumschwirren. finde ich schon immer crazy. Und ja, vor allen Dingen, weil ich jetzt gerade sagte, Anfang 30, ich finde das auch immer so ein Turning Point. Ich weiß natürlich nicht, wie es für einen Profisportler ist, aber für eine normale Arbeitnehmerin, zu der ich mich jetzt zählen würde, sind da auch einfach nochmal Fragen, wo will man eigentlich hin? Hast du dich in deinen 20ern nicht gefragt, weil war einfach alles so, wie es war? Und so mit Anfang 30 kommt dann schon so, wow, geht das jetzt hier 30 Jahre so weiter oder nicht? Oder beim Profisport nochmal anderer Rhythmus, anderer Zeithorizont. Aber ich finde, das ist nicht einfach. Ich finde, bisher muss ich sagen, Anfang, Mitte 30 war irgendwie bisher echt anstrengend. So auf meiner persönlichen kleinen, bescheidenen Welt sozusagen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was jeder hat. Und du bist auch 32, Top-Alter für Triathlon. Aber da sind halt noch 50 andere Themen drumherum auch irgendwie.
Ja, das ist richtig. Also einerseits ist natürlich dann, wenn man ein Studium nebenbei hat, das noch so eine Form von Ablenkung. Also klar ist es irgendwo natürlich eine zusätzliche Belastung, die man so in seinen Alltag irgendwie integrieren muss. Gerade dann nachher so einer Masterarbeit, wo man dann auch eine Deadline hat, wo das Ding halt irgendwie fertig sein muss. Das muss man halt ein bisschen strukturierter dann angehen. Also da hatte ich auch meine festen Arbeitszeiten sozusagen, wo ich dann in der Bib gesessen habe und das dann mit dem Training verbunden habe und teilweise dann auch so versucht, weil ich bin eher so ein Typ, der morgens, sage ich mal, vom Kopf her frisch ist und da was machen kann. Andere können vielleicht abends besser arbeiten. Aber genau, ich habe dann immer gesagt, okay, das Erste, was ich mache, ist morgens erstmal in die Bib, dann ein paar Stunden da holzen und dann bin ich da ja runtergegangen, habe dann mein Training abgespult. Genau, also das ist einfach, sage ich mal, eine organisatorische Sache, aber es ja, lenkt natürlich auch so ein bisschen ab, also oder beruhigt einen vielleicht auch, wenn man sagt, okay, selbst wenn das jetzt irgendwie hier alles nicht klappen sollte, dann hast du zumindest was anderes noch irgendwo in der Hinterhand und ja, genau das, was du sagst. Also ich bin jetzt nicht mehr irgendwie Mitte 20, der Student, wo man sich vielleicht da nicht so Gedanken drum macht, sondern gut, ich verdiene meine Brötchen schon eine ganze Weile selber, aber es wird natürlich, je älter man wird, desto mehr denkt man darüber nach, so, okay, also wenn das hier wirklich nicht funktioniert, also irgendwie, wenn man sich umguckt mit den Leuten, mit denen ich mein Abitur gemacht habe, die haben alle schon ewig lange weiß jetzt nicht, ob der Job bei jedem sicher ist, aber die haben alle einen Job und stehen so mitten im Berufsleben. Und ja, man selber ist halt so Sportler, das ist ja schon noch eher so ein bisschen Freestyle. Also es ist natürlich ein cooles Leben, aber es ist mehr so der Surferboy-Job irgendwo. Man reist viel durch die Gegend, man macht zwar auch extrem viel, man muss viel trainieren, aber es ist natürlich immer auch eine Variable irgendwo mit dabei. Ne? Läuft's gut, dann ist alles schön. Läuft's nicht gut, dann ist halt uncool. Ne? Dann ist der Druck extrem hoch, dass es bald auch wieder läuft. Also aber bisher möchte ich es nicht missen. Also es ist ein cooles Leben und wie am Anfang schon gesagt, ich mache das halt super gerne und ich denke, das ist halt die absolute Voraussetzung dafür, dass man später auch irgendwie, also dass man bei dem, was man tut, dann auch erfolgreich ist.
Das auf jeden Fall. Aber du hast gerade gesagt, so, ne, wenn du guckst um dich herum, alle anderen Anfang 30, keine Ahnung, dann steht da irgendwie Familienplanung und dann sind die schon seit 15 oder 10 Jahren zumindest im Job und so, keine Ahnung, das ist einfach schon nochmal eine andere Geschichte und man selber denkt dann so, okay, ich habe jetzt meinen Master fertig gemacht, ist halt schon nochmal, und dann kann es halt jetzt losgehen, weil du halt schon eine andere Karriere auch irgendwo parallel laufen hast lassen, so, also es ist halt nicht alles so nacheinander, klassischer Weg, sondern alles so parallel. Das finde ich persönlich immer schon beeindruckend. Also du hast vorhin auch gesagt, du hast das Gefühl, dass das Potenzial noch in dir drin steckt und ich erinnere mich an eine outstanding Performance, muss ich sagen. Kraichgau 2022 war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo mal eben Triathlon Deutschland aber nicht schlecht gestaunt hat, was du da abgeliefert hast, weiß ich noch. Wenn du jetzt in das Jahr zurückgehst und danach, ich glaube, die Verletzung, das ging dann danach, glaube ich, los, wo auch echt irgendwie das Jahr schon nicht optimal für dich lief. Wenn du jetzt aber zurückdenkst an solche Situationen, wie holst du dich mental da wieder hin, zu wissen, das ist in mir drin und ich komme da wieder hin? Also, was ist dein Trick? Verrat ihn.
Ja, ist nicht so einfach. Also es ist ja schon so, dass ich immer wieder, sage ich mal, die Bestätigung sportlich bekomme, dass das funktionieren kann oder dass das funktioniert. Ja, also Kraichbau war natürlich echt eine coole Sache, gerade dann ja so eine Art Heimrennen natürlich auch. Also war jetzt zwar nicht bei mir vor der Tür, aber zumindest mal ein deutsches Rennen. Und ja, letztes Jahr auf Lanzarote war ja auch ein super Saisoneinstieg, dafür, dass ich eigentlich, das war extrem früh und auch, sag ich mal, noch voll, nicht unbedingt gut vorbereitet. Aber das sind halt dann immer wieder zumindest so ein-, zweimal im Jahr so Bestätigung an mich selbst, ja, dass es halt funktioniert und das meistens sogar mit einer nicht mal ja, soliden Vorbereitung mehr oder weniger. Also gerade im März, also ich kam aus dem Höhentrainingslager, da lag Schnee, da war jetzt nicht so, dass ich da extrem viele ja, Laufmeter gemacht habe oder irgendwelche Koppeleinheiten oder sonstiges. Es war schon noch extrem viel Grundlagentraining, was ich da absolviert habe. Ja, aber das sind halt die Sachen, da muss man sich irgendwie zurück dran erinnern und sagen, okay, das hat funktioniert, warum soll es jetzt nicht nochmal funktionieren? Und man kennt ja so seine Trainingsparameter, sage ich mal. Und wenn man dann ja, einfach so Standard-Sessions, die man vielleicht regelmäßig wiederholt, macht und dann auch sieht, dass man wieder in diese Bereiche da reinkommt, was man halt früher schon mal trainiert hat, und dann das Feeling dazu auch passt, dann ja, ist das für mich einfach noch so eine zusätzliche Bestätigung, dass das irgendwie noch nicht vorbei ist und dass das ja, wieder gut werden kann. So, und ja, dafür arbeite ich und ich denke, wenn man diese blöde Nervengeschichte in den Griff kriegt, dann kann das auch richtig, richtig gut werden.
Aber es ist in den Griff zu kriegen, oder? Also, oder ist es so 50-50?
Ja, also ich denke, also es ist schon in den Griff zu kriegen. Also wir kriegen es ja auch immer wieder abschnittsweise extrem gut hin. Dann ist es quasi komplett weg. Da kann ich absolut normal und gut trainieren. Und dann wird es meistens schleichend wieder ein bisschen schlechter. Und ja, da muss man irgendwie so eine Balance finden, dass man da sozusagen nicht den Absprung sozusagen verpasst, wo es komplett in die falsche Richtung geht. Und das ist halt leider letztes Jahr vor der WM passiert. Ja, da haben wir immer noch gedacht, so okay, irgendwie kriegen wir das vielleicht noch in den Griff, aber da war Hopfen und Malz verloren. Und ja, es war leider auch schon dann vor dem Rennen klar, dass das irgendwie nicht funktionieren wird unter den Bedingungen.
Wobei ich es dann umso beeindruckender finde, dass man das dir vorher aber nicht, zumindest nicht in der medialen Begleitung, die so drumherum stattgefunden hat, nicht unmittelbar angemerkt hat, wenn man jetzt nicht ständig neben dir steht und mit dir zusammen trainiert und das Ganze so miterlebt sozusagen. Also du hast schon ein Pokerface, würde ich fast sagen, irgendwie aufgesetzt so ein bisschen, oder? Muss man, ja. Aber,
ja, genau. Also
zeigt man jetzt nicht unbedingt gerne sozusagen.
Ja, ich finde das auch immer im Vorfeld von so einem Rennen, das hat dann immer schon sowas wie, okay, man sucht schon, bevor es losgeht, irgendwie nach Ausreden.
Das stimmt, ja.
Und ja, also deswegen, ich bin eigentlich nicht so der Freund davon, da im Vorfeld schon immer ja, super, super kritisch oder schlecht über den aktuellen Zustand sich zu äußern. Gut, in dem Fall war es halt einfach wirklich klar, dass ich konnte gar nicht laufen. Ich habe es dann 3 Tage vorm Rennen nochmal versucht und ich hatte jeden Morgen nach dem Aufstehen hatte ich schon Schmerzen und deswegen war das Ding dann von Anfang an schon gegessen. Das war natürlich mental hart, wenn man da hinreist und weiß, okay, ja, eigentlich richtig gut wird's nicht. Ich wusste natürlich auch, das muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, nicht, dass jetzt die Leute denken, okay, der war ja vorher schon völlig im Eimer und hat dann noch das Rennen gemacht. Ich hatte grünes Licht, mir wurde versichert, ich mache da nicht mehr kaputt, weil, wie gesagt, das war jetzt nicht die Sehne, die da irgendwie Probleme hatte. nicht, dass jetzt hier einer denkt, okay, der ist ja selber schuld, was der da so für Schmuh treibt. Nee, also das war alles vorher abgekaspert, dass das funktioniert oder dass ich das machen kann. Und ja, wir hatten dann halt gesagt, wenn es beim Laufen gar nicht geht, dann kann ich auch beim Laufen halt aussteigen. Aber also hätte ich vielleicht auch irgendwie machen können, sollen, wie auch immer. Aber ich lag halt nach dem Radfahren mit doch ganz gutem Vorsprung vor der nächsten Gruppe vorne und wollte jetzt dann nicht beim Laufen irgendwie an Position 4 das Rennen hinschmeißen. Da dachte ich auch, das ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Ja, deswegen habe ich mich dann entschieden, das halt durchzulaufen, auch wenn es auf der zweiten Runde nochmal deutlich härter wurde als auf der ersten Runde. Ja, aber letztendlich war es sowieso das letzte Rennen oder war vorher klar, dass das letzte Rennen für die Saison ist. Und ja, deswegen wollte ich sie irgendwie einfach nach Hause bringen.
Du hast jetzt gerade eben mehrmals gesagt, ja, wir arbeiten daran, wir sind zuversichtlich, dass es funktioniert. Wie wichtig ist dieses Wir und wer ist eigentlich dieses Wir? Also dein Umfeld scheint ja doch eine tragende Rolle zu spielen in dem Weitermachen.
Ja, doch, durchaus. Also mein Umfeld hat schon einen großen Anteil daran, dass das hier alles noch so vorwärts geht. Und ja, gerade nach der WM habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir hier nochmal irgendwie, irgendwas muss jetzt nochmal geändert werden und ja, jetzt müssen wir nochmal Vollgas geben, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen. Und dann war ich noch bei einem Orthopäden in Siegburg und genau, mit dem arbeite ich seitdem zusammen, der koordiniert das so ein bisschen. Letztendlich schon vor der WM war dabei eine Physiotherapeutin, die Wiebke Klein, und das war eigentlich die erste, die gesagt hat, okay, die Probleme der Achillessehne kommen vom Rücken. Klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn man bedenkt, dass es halt vom Nervensystem kommt, dann macht das Ganze irgendwie schon wieder Sinn. Und ja, dann habe ich halt nach der WM habe ich dann ein MRT von den Achillessehnen machen lassen und auch vom Rücken. Und ja, das war wie zu erwarten, dass halt an der Achillessehne konnte man jetzt nicht unbedingt irgendwas großartig sehen, dass da jetzt irgendwie ein Schaden wäre oder dass irgendeine Form von irgendwas sichtbar war, was diese Probleme erklären konnte. Und im Rücken war es halt so, dass man sehen konnte, dass halt das Facettengelenk oder die Facettengelenke entzündet waren. Und genau, der Orthopäde hat dann gesagt, ja, okay, dann das kommt schon hin, dass halt das Problem von da oben kommt. Und dann haben wir so ein bisschen rumexperimentiert und haben dann letztendlich rausgefunden, dass das Problem tatsächlich irgendwie aus dem Rücken kommt. Und genau, seitdem stehen wir da eigentlich in gutem Austausch. Dann habe ich noch angefangen mit Lawrence zu arbeiten. Lawrence van Lingen, das ist ein Laufcoach, also ich vielleicht in der Szene auch schon ein bisschen bekannt. Der Jan hat auch mit ihm zusammengearbeitet. Und genau, da haben wir jetzt ein bisschen an der Lauftechnik auch noch rumgefeilt, sage ich mal, und optimiert. Und von ihm bekomme ich auch, sage ich mal, noch so ein paar Übungen, die ich so im Athletiktraining oder auch nach Einheiten quasi mache, so ein bisschen zum Relaxen. Und dann habe ich natürlich noch meinen Trainer, den Dan Borang. Und das ist eigentlich so das Setup, mit dem ich arbeite.
Wie wichtig war der Dan in diesem ganzen Kontext auch in den letzten 2 Jahren? Weil er hat ja weiter mit dir gearbeitet, er hat war weiter nah dran, hat weiter mit dir zusammen auch daran geglaubt, dass es klappen kann, oder?
Ja, doch, durchaus. Also ich bekomme vom Dan natürlich auch immer wieder die Bestätigung, dass er halt sagt, okay, wir müssen das einfach in den Griff kriegen, dann sieht er da jetzt nicht so die großen Probleme. Der Rest kommt von alleine. Wobei wir tatsächlich beide irgendwann an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, also so langsam, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dan hat dann auch schon gesagt, boah, Justus, also du hast jetzt schon so viel gemacht. Er ist auch immer dann der Letzte, der noch mit einem schlauen Ratschlag um die Ecke kommen möchte, weil er weiß, dass ich einfach auch schon so viel ausprobiert habe und schon so viel Laufanalysen und weiß der Geier, was alles gemacht habe. Ja, aber letztendlich kam von ihm dann auch der Input, nochmal mit Lawrence zumindest mal zu sprechen und zu schauen, ob da eine Zusammenarbeit irgendwie sinnvoll sein kann. Und ja, das haben wir jetzt angegangen, das Projekt. Und ich sag mal, verkehrt war es sicher nicht. Entwickelt sich alles soweit ganz gut. Aber ja, am Ende dieser Straße, sage ich mal, der Problemstraße, sind wir jetzt noch nicht angekommen.
Also okay, aber es klingt ja schon so, dass es dann so ein bisschen auf dem Sprung war sozusagen, wo ihr beide irgendwie so dachtet, hä, jetzt sind wir aber wirklich mit unserem Latein am Ende.
Ja, doch, also es war tatsächlich so, dass wir schon so ein bisschen ratlos waren. Und irgendwo habe ich für mich auch gesagt, okay, also ewig lange kann das eigentlich so jetzt auch nicht weitergehen. Weil letztendlich ist es halt schon so, dass, keine Ahnung, ich habe super viel gemacht und irgendwie geht es nicht vorwärts. Und ich meine, ein gutes Rennen im Jahr reicht sicherlich halt einfach nicht aus. Und ja, also ich war und bin an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir das jetzt nicht zeitnah in den Griff bekommen, dann ja, dann soll es das wohl irgendwann mal gewesen sein. So.
Bist du dann manchmal stolz auf dich, dass du, obwohl das so negativ in Anführungszeichen war und obwohl du auch wirklich da so leichte Selbstzweifel vielleicht auch ankam oder zumindest das Fragezeichen am Ende war, bist du stolz auf dich, dass du dann trotzdem eben halt jetzt heute hier sitzt und auch einfach auch mit Blick auf die Saison anguckst, was da kommt und eben halt nicht das Handtuch geschmissen hast?
Ja, also schon. Also ich habe ja auch für mich beschlossen, dass ich jetzt nochmal irgendwie alles daran setze, da irgendwie Kontrolle drüber zu bekommen und ja, eine Verbesserung sehen möchte. Ich sag mal, wie formuliere ich das? Also ich sehe Verbesserungen, es geht vorwärts, aber ja, habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, wir sind da noch nicht am Ende, ich bin noch nicht 100% zufrieden. Ich meine, das Jahr ist noch lang, deswegen ja, werde ich da jetzt sicher auch nichts überstürzen. Ja, aber allein das, was wir jetzt in den letzten Monaten seit der WM auch irgendwo geschafft haben, das hat mir auch irgendwo schon wieder Zuversicht gegeben, weil zu dem Zeitpunkt war es ja eigentlich so richtig, wusste ja keiner so, okay, wo kommt es jetzt überhaupt her oder was ist das eigentliche Problem? Und da sind wir ja schon eine ganze Ecke schlauer geworden und das gibt schon wieder Auftrieb und Hoffnung, ja, einfach auch für mich weiterzumachen und nicht aufzugeben, sondern ja, einfach den Weg weiterzugehen. Ich glaube, das, was wir jetzt gemacht haben, ist alles gut und man muss einfach dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben, dem Ganzen vertrauen und dann bin ich auch irgendwie zuversichtlich, dass da was Gutes bei rumkommt.
Kann sich auf jeden Fall Age Grouper auch eine Scheibe von abschneiden, weil es läuft ja nicht immer bei jedem super easy und cool, immer nur alles ist nicht immer nur alles on the sunny side.
So sieht's aus, ja.
Manchmal auch ein bisschen anstrengend, das Ganze. Sag mal, vielleicht abschließende Frage zu dem Ganzen. Langdistanz, das ist jedes Mal wieder ein Thema. Fakt ist aber auch, dass natürlich dir diese 100 Kilometer, glaube ich, ganz gut liegen oder beziehungsweise Mitteldistanzen ganz gut liegen. Das heißt, das Thema Langdistanz ist für dich aber keines oder doch eines?
Ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ist es aktuell noch keines. Vielleicht nur insoweit, dass ich gesagt habe, naja, ich würde es auf jeden Fall schon ganz gerne irgendwann mal ausprobieren. Aber irgendwo sinnhaftigerweise muss man sagen, okay, ich muss erstmal die nächsten, oder was heißt die nächsten, ich muss erstmal anderthalb Jahre beschwerdefrei, problemfrei auf der Mitteldistanz mich bewegen können und Rennen bestreiten können, damit man dann irgendwie mal ja, über den nächsten Schritt nachdenken kann oder damit das Sinn macht, über den nächsten Schritt nachzudenken. Ja, ich denke, so ist der aktuelle Stand oder das aktuelle Verhältnis von mir zur Langdistanz.
Auf jeden Fall kann ich verstehen. Und wie blickst du auf diesen nahenden Olympiasommer, falls ich das noch fragen darf? Weil das ja tatsächlich eigentlich ganz lange auch ein Plan war oder ein festes Ziel auch irgendwo. Und dann im vergangenen Jahr das so weggebrochen ist, aus welchen Gründen auch immer, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem ist jetzt halt dieses Jahr da. Und wie guckst du dann auf solche Rennen, die dann da vor der Haustür stehen? Was macht denn das mit dir?
Also mittlerweile habe ich mich da sehr gut mit abgefunden. Ich sag, manchmal muss man auch zu seinem Glück gezwungen werden. Und muss eigentlich aktuell sagen, eigentlich bin ich ganz froh, wie sich das jetzt dann so gefügt hat. Bin froh, dass ich da jetzt nicht mehr ja, irgendwie ja, mich mit dem Stress, sage ich mal, befassen muss. Weil Olympische Spiele ist immer was, was Besonderes, was Großes, was entsprechend auch halt Stress bedeutet. Ich kriege das Ganze halt, sage ich mal, nur am Rande mit in Saarbrücken, am Stützpunkt. Mhm. Ja, und von daher bin ich so der äußere Betrachter der ganzen Situation, aber ich traue dem jetzt nicht nach. Und auch sonst sehe ich eigentlich die ganze Geschichte relativ gelassen.
Ja, Justus, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dieses kleine Status-Update, würde ich sagen. Ist jetzt ja auch 2 bewegte Jahre sozusagen hinter dir. Und ich finde, man kann doch erstmal mit einem guten Vibe in diese Saison reinstarten, würde ich sagen. So 2024 kann kommen, kann losgehen.
Ja, das denke ich auch.
Okay. Das ist schon mal gut. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, ich danke auch und ja, hoffe, das waren ganz, ganz nette Einblicke und nicht zu negativ behaftet.
Nein, nicht zu negativ behaftet. Nein, das ist halt so, das ist Profisport, ja. Ne? Das gehört dazu irgendwie. Also, das ist bei Age-Groupern genauso. Also,
ich kennt jeder, das geht nicht immer nur bergauf.
Nee, wäre auch dann so ein bisschen langweilig. Vielleicht, wenn es so wäre. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, vielleicht ist das auch eine letzte Frage, aber das prägt einen doch viel mehr, rückblickend, auch wenn es wehtut. Auch wenn Dinge dann wehtun und tatsächlich auch körperlich wehtun, prägen die doch am tatsächlich meistens, man kommt immer ein bisschen stärker zurück.
Ja, würde ich sagen, das kann man so unterschreiben. Das war auch in den letzten Jahren meiner Karriere, auch auf der Kurzdistanz eigentlich so, man muss immer versuchen, was Gutes aus der aktuellen Situation zu sehen, auch wenn sie in dem Moment vielleicht nicht unbedingt rosig und aussichtsreich erscheint. Ja. Ja, manchmal muss man auch 2 Schritte oder 1 Schritt zurückgehen, um 2 Schritte vorzugehen. Wenn man 2 zurückgeht, dann geht man halt nachher 3 vor. Und dann ist auch wieder gut.
Sehr schön. Wirklich allerletzte Frage. Was würdest du sagen? Bist du eher Team Kona oder Team Kässpatzen? Was auch immer das bedeutet, das ist immer ein bisschen Metaebene. Was könnten wir mit dieser Frage meinen? Ich kann das gerne nochmal etwas spezifizieren. Ich sag mal so, Kona steht für Mythos, steht aber auch für Ambitionen, für das große Ziel, für diese Schwermütigkeit im Triathlon, so dieses Unmögliche möglich machen. Und Kässpatzen, das ist natürlich hier ein Allgäuer, das Allgäuer Wort dafür. Das ist ja auch in Deutschland unterschiedlich, wie man das tatsächlich bezeichnet. Ich komme jetzt auch nicht aus dem Allgäu, sondern eher aus Köln und da heißt es anders. Spare ich mir jetzt aber an der Stelle. Jedenfalls, das ist eher so dieses Good Vibes, die Freude am Sport. Es ist vielleicht auch ja, die Liebe zur Natur so ein bisschen auf und ab. Genau. Was würdest du sagen? Bist du also eher Team Kona oder Team Kässpatzen?
Okay, danke für die Erklärung.
Weil sonst versteht ja, man es, glaube ich, nicht. Was ich
nee, tatsächlich. Meine. Ich hätte jetzt gesagt, so Kässpatzen esse ich auch ganz gern.
Genau. Das steht ja für was.
Ja, nee, ich würde tatsächlich sagen, Team Kässpatzen.
Ah, sehr gut.
Ja.
Das ist gut.
Das trifft, glaube ich, ganz gut. Wenn man jetzt den Podcast gehört hat, dann glaube ich, passt das auch. Passt die Antwort auch.
Ist angenommen, ist akzeptiert. In sehr diesem schön. Sinne, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne, gerne. Bis dann.
So, das war es also, das, wie ich fand, doch sehr ehrliche Gespräch mit Justus Nieschlag. Also viel, viel, viel Dank und Tonnen von Kudos gehen natürlich raus an dich, Justus. Zum Zeitpunkt des Gesprächs konnte ich natürlich nicht ahnen, dass ich beim Moment des Knotenplatzens dann so nah dabei sein würde und diese Erleichterung wirklich live mit ansehen darf. Ich muss aber sagen, ich freue mich wirklich von Herzen für Justus und sein Team um André und Lina, dass es geklappt hat und jetzt die WM in Taupo auf dem Plan steht. Falls das für dich da draußen auch gilt, du zwar eine Quali in der Tasche, aber keine Unterkunft hast, kleiner Tipp, auch in diesem Jahr bieten wir natürlich eine Wettkampfreise zur WM an, mit allem, was dazu gehört. Viel Community Power, eine Reise, die wirklich auf die Bedürfnisse von Athleten abgestimmt ist, Streckenchecks, Rundreise im Anschluss durch Neuseeland und. Gerne einfach mal einen Blick auf hannes-hawaii-tours.de werfen und da findest du bei den Wettkampfreisen eigentlich alles, was du zur 73 WM in Taupo wissen musst. Justus sehen wir dann da, dich da draußen ja vielleicht auch oder jetzt am Wochenende etwas näher liegender, direkt in Hamburg beim Ironman, wo auch immer. Ich freue mich drauf und sage bis dahin Tschüss und Ciao.